Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.
Es ist 12:30 und das ist Rendezvous an diesem Abstimmungssonntag. Nein zu Managed Care und damit Ja zur freien Arztwahl. Nein zu Staatsverträge vors Volk und damit Ja zum Status quo. Und Nein zur Bausparinitiative. Das die Trends bei den drei nationalen Vorlagen. Schließlich Schicksalswahl in Griechenland. Gewinnen die Spargegner, dann rückt ein Austritt aus der Eurozone in den Fokus. Rendezvous am Sonntag mit Simon Loy. Guten Mittag. Zu den drei nationalen Abstimmungsvorlagen liegen also erste Trendrechnungen vor. Wir schalten nun zu Katrin Hug im SRG-Hochrechnungszentrum in Zürich.
Dreimal Nein. Das Stimmvolk lehnt alle Vorlagen des heutigen Abstimmungssonntags ab. Laut Trendrechnungen des Forschungsinstituts GFS Bern findet die Managed Care-Vorlage keine Mehrheit. Mit Managed Care sollten die Versicherten dazu bewegt werden, sich in Ärztenetzwerken behandeln zu lassen. Dadurch sollten im Gesundheitswesen Kosten eingespart werden. Im Parlament fand die Bundesratsvorlage noch eine Mehrheit. Während des Abstimmungskampfes bröckelte die Zustimmung immer mehr. Nur FDP und CVP beschlossen die Ja-Parole. SP, SVP und BDP lehnten sie ab, weil sie die freie Arztwahl in Gefahr sahen. Unterstützt wurde Managed Care von den Hausärzten, die Spezialärzte stellten sich dagegen. Auch die beiden Initiativen, über die heute abgestimmt wurde, wurden vom Stimmvolk laut Trendrechnung verworfen. So die Bausparinitiative des Hauseigentümerverbands, sie wollte den Kauf von Wohneigentum mit Steuerbegünstigungen fördern. Unterstützt wurde die Initiative von SVP und FDP, die anderen Parteien lehnten sie ab. Ebenfalls Nein sagten die Stimmberechtigten zur Initiative Staatsverträge vors Volk der AUNS. Die Initiative wollte die Mitspracherechte von Volk und Ständen in der Außenpolitik ausbauen. Der Bundesrat und die großen Parteien, mit Ausnahme der SVP, lehnten die Initiative ab.
Live aus dem Rechenzentrum Katrin Hug. Und wir bleiben da natürlich dran. Bei uns hören Sie in wenigen Minuten erste Reaktionen von wahrscheinlichen Siegern und wahrscheinlichen Verlierern. Nun zuerst aber zu Georg auf der Mauer mit der Nachrichtenübersicht.
Von den drei eidgenössischen Vorlagen liegen aus einem ersten Kanton die Resultate vor. Nidwalden sagt dreimal sehr deutlich Nein. In Griechenland wird heute das Parlament gewählt, zum zweiten Mal in 6 Wochen. Staatsoberhaupt Papoulias blieb keine andere Möglichkeit, weil nach den ersten Wahlen keine Regierung zustande kam. Eine Besonderheit des Wahlsystems ist, dass die stärkste Partei zusätzlich 50 Sitze erhält. Das Parlament umfasst 300 Sitze. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel lehnte gestern noch einmal Änderungen an den Sparauflagen für Griechenland ab. Der Chef der Eurogruppe, der luxemburgische Premierminister Juncker, warnte Griechenland vor einem Austritt aus der Eurozone. Die spanische Regierung will Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds vorerst nicht umsetzen. Der IWF hatte zusätzliche Sparmaßnahmen und Reformen gefordert, um gegen die Finanzkrise vorzugehen. Der spanische Ministerpräsident Rajoy erklärte jedoch, es handle sich nur um Empfehlungen, die der Währungsfonds regelmäßig formuliere. Rajoy betonte, Europa brauche politische Entscheide und keine Vorschriften. Der IWF hatte die spanische Regierung am Freitag aufgefordert, die Mehrwertsteuer und die Sondersteuern zu erhöhen und die Löhne der Staatsangestellten zu kürzen. Der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, rügt die Regierungschefs der Eurozone wegen ihres Krisenmanagements und verlangt rasche Reformen. Europas Politiker handeln immer einen Tag zu spät, sagte Zoellick gegenüber dem Deutschen Spiegel. Weiteres Zögern sei gefährlich. Wenn es so weitergehe, werde Europa an weltweitem Einfluss verlieren. Zur Finanzierung der Rettungsprogramme gebe es genug Ideen. Europa könne beispielsweise von den USA lernen. In Frankreich ist die zweite Runde der Parlamentswahlen im Gang. Mehr als 40 Millionen Wähler sind aufgerufen, über 541 Sitze in der Nationalversammlung zu entscheiden. Nur 36 Parlamentssitze waren in der ersten Runde vor einer Woche vergeben worden. Damals war die absolute Mehrheit der Stimmen nötig. In der Stichwahl reicht nun die relative Mehrheit. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Umfragen deuten darauf hin, dass die Sozialisten von Präsident Hollande die absolute Mehrheit der Sitze erreichen. In der kleinen Parlamentskammer, dem Senat, hatten sie schon bisher die Mehrheit. Offen ist, ob der rechtsaußen stehende Front National ins Parlament kommt. Wegen des Mehrheitswahlrechts sind kleinere Parteien stark benachteiligt. In einem Klima des Misstrauens hat in Ägypten der letzte Tag der Präsidentenwahl begonnen. Beobachter der beiden Kandidaten haben in der Nacht vor vielen Wahllokalen Wache gehalten, um mögliche Betrugsversuche zu verhindern. Die Wahlkommission hatte gestern Abend erklärt, die Wahl sei bis dann weitgehend sauber verlaufen. Um das höchste Amt bewerben sich der Muslimbruder Mohamed Morsi und Ahmed Shafiq, Regierungschef unter dem früheren Präsidenten Mubarak. Zurück in die Schweiz. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung befürworten einen zweiten Autobahntunnel am Gotthard. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Sonntagsblicks. Demnach sprechen sich 68% für die zweite Röhre aus, 28% waren dagegen. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Isopublik. Befragt wurden 1100 Personen in allen Landesteilen.
Genau 12.36 Uhr, Rendezvous am Abstimmungssonntag auf DRS1, DRS2 und DRS4 News. Möglichst viele Krankenversicherte sollen sich einem Gesundheitsversorgungsnetz anschließen. Ohne uns, sagt nun offenbar eine Mehrheit des Schweizer Stimmvolks. Warum? Das Volk soll in der Außenpolitik mehr mitreden dürfen. Auch da sagt eine Mehrheit Nein, danke. Und wieder die Frage, warum eigentlich? Schließlich sollen Bund und Kantone auch nicht dazu verpflichtet werden, das steuerbefreite Bausparen einzuführen. Und dann vor eins noch nach Athen. Griechenland wählt erneut. Es geht um viel. Um den Euro zum Beispiel. Verkehr liegt keiner vor, damit direkt zum Grillwetter. Georg auf der Mauer.
Die Prognose. Am Nachmittag gibt es im Mittelland immer mehr Sonnenschein. In den Alpen bilden sich dagegen Quellwolken. Und vor allem in den zentralen und östlichen Alpen kann es einzelne Schauer und Gewitter geben. Im Süden ist es oft sonnig. Die Höchsttemperaturen reichen im Norden rund 25 Grad, im Wallis und im Süden Werte zwischen 28 und 30 Grad. Am Montag bleibt es ziemlich sonnig mit einzelnen Gewittern, vor allem in den Bergen. Am Dienstag ist es zunächst noch sonnig, am Nachmittag kommen von Westen verbreitet Gewitter auf. Es bleibt heiß mit Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad.
Es zeichnet sich also ein Nein ab zu Managed Care, ein Nein zu Netzwerken von Hausfachärzten, Apotheken und Physiotherapeuten. Ein Nein also zu einer Vorlage, die auch die Gesundheitskosten hätte senken wollen. Ein Nein, das Fragen aufwirft. Bei Elmar Plotzer ist nun Claude Longchamp vom GFS Bern, der für uns die Abstimmungsergebnisse hochrechnet.
Ja, Claude Longchamp, ein effizientes, kostengünstiges Gesundheitswesen, das klingt auf den ersten Blick ja vernünftig. Und trotzdem bleibt die Managed-Care-Vorlage chancenlos. Warum?
Ja, alles, was wir bis jetzt haben, verweist darauf, dass diese Vorlage deutlich scheitern wird an diesem Abstimmungssonntag. Im Moment hat noch kein einziger Kanton zugestimmt. Der Kanton Thurgau, wo die Ärztenetzwerke am verbreitetsten sind, sagt etwa 40 zu 60 Nein. Also man kann sagen, dort, wo man am meisten schon in diesem Managed-Care-Zeitalter ist, ist man auch dagegen. Nun, wenn wir den Abstimmungskampf noch einmal kurz Revue passieren lassen, dann ist klar, es war eine Diskussion auch über freie Arztwahl und die ist in der Bevölkerung sehr beliebt, sodass eigentlich am Schluss dieses Ergebnis nicht wirklich überrascht.
Also waren es die Angst um die freie Arztwahl und die Angst vor einer Zweiklassenmedizin, die jetzt zu diesem Resultat geführt haben?
Nun, zunächst muss man sagen, eine gesundheitspolitische Reform kommt nur dann durch, wenn es eine breite, breit abgestützte Reformallianz gibt. Und da haben wir im Abstimmungskampf schon früh gesehen, die SP ist als erstes ausgestiegen, dann folgten die SVP, die BDP, sagten dann schlussendlich auch nein, obwohl sie im Parlament noch dafür gestimmt hatten. Das war schon ein hartes Signal an die Bevölkerung. Wir sind uns nicht wirklich überzeugt, ob das eine gute Reform ist oder nicht. Und dann natürlich nicht zu vergessen, die Ärzteschaft, die FMH, nach einer Ruhrabstimmung beschloss sie, eine Nein-Parole herauszugeben. Geben und eine gesundheitspolitische Reform gegen die Ärzte zu gewinnen, das ist schon sehr schwierig.
Abgelehnt wurde auch die Initiative Staatsverträge fürs Volk. Am Anfang des Abstimmungskampfes ist die Initiative ja durchaus auf einige Sympathien gestoßen. Warum sind diese Sympathien so schnell verflogen?
Ja, es stehen sich ja zwei Prinzipien gegenüber bei dieser Vorlage. Zunächst einmal abstimmen können, auch in außenpolitischen Fragen. Durchaus auch eine berechtigte Forderung angesichts der Entwicklungen, in denen wir leben. Und ich würde auch sagen, das war auch der Grund, weshalb diese Initiative nicht einfach von Beginn weg abgeschrieben worden ist. Auf der anderen Seite viele zusätzliche Abstimmungen, eine gewisse Abstimmungsmüdigkeit und auch das Schlagwort der Leerläufe, die es da geben würde, wenn wir hier Ja sagen in Zukunft. Das hat dann doch in der Meinungsbildung während im Abstimmungskampf am meisten gewirkt. So kann man sagen, zwei Prinzipien sind sich gegenübergestanden. Bei einer Initiative gilt in der Regel im Zweifelsfalle Nein. Also wenn man dann nicht ganz sicher ist, dann stimmt man eher Nein. Und das war heute bei einer großen Mehrheit auch der Fall.
Und schließlich wird auch die Bausparinitiative des Hauseigentümerverbandes abgelehnt. Und das, obwohl das eigene Häuschen für die Familie doch für so viele Menschen ein Traum ist.
Ja, es ist ein typisches Mittelschichtsargument, ein typischer Mittelschichtswunsch. Allerdings auch in einem Umfeld, in dem man sagen muss, finanzpolitisch ja ein bisschen angestrengte Situation. Und ich denke, am Schluss wird dann doch die Analyse sein, dass ausschlaggebend ist. Familien entlasten vielleicht ja, aber Familien bestimmt nur bestimmte Familien entlasten, die sich ein Haus bauen wollen, dass sie sich vielleicht auch selber leisten können, dann eher nein. Das dürfte dann am Umschluss den Ausschlag gegeben haben. Auch hier im Moment ein fast flächendeckendes Ja, obwohl, das muss man hier noch sagen, bei dieser Initiative zeichnet sich ab, dass die Westschweiz deutlich mehr zugestimmt hat, als dies in der Deutschschweiz der Fall ist.
Also dreimal Nein am heutigen Abstimmungssonntag. Besten Dank, Claude Longchamp.
Vielen Dank nach Zürich. 8 Jahre lang hat das Parlament an dieser Managed Care Vorlage gearbeitet. Nun wird sie abgelehnt. Wo liegen die Gründe für dieses Nein? Das will nun Geraldine Eicher von Toni Bortoluzzi von der SVP und von SP-Nationalrätin Silvia Schenker wissen.
Toni Bortoluzzi, Managed Care Modelle sind schon Alltag, schon längst. Zahlreiche Menschen sind in einem Netzwerk versichert und dennoch schreckt die Idee ab. Warum konnten Sie inhaltlich nicht überzeugen?
Ja, das frage ich mich natürlich nach diesem deutlichen oder wie es mindestens zu erwarten ist, deutlicher Nein auch, aber es ist wahrscheinlich schon so, dass gegen die Ärzteschaft keine gesundheitspolitische Vorlage zu gewinnen ist und die Ärzte, die haben zu Beginn die parlamentarische Arbeit positiv begleitet und enttäuschend war natürlich, dass sie nach Verabschiedung sich dann dagegen geäußert haben und es ist offensichtlich nicht möglich, gegen Ärztemeinung eine Gesundheitsreform durchzubringen.
Eines der Hauptargumente der Gegner war ja, die freie Arztwahl sei damit weg. Nur schon heute ist jeder 6. Schweizer in einem Modell mit eingeschränkter Arztwahl. Ist die freie Arztwahl denn ein Heiligtum für die Schweizerinnen und Schweizer, Silvia Schenker?
Ich würde sagen, die freie Arztwahl ist ein sehr hohes Gut. Nicht ein Heiligtum, aber ein sehr hohes Gut. Und die Bevölkerung hat jetzt hier ein sehr klares Zeichen gesetzt, dass sie auf die freie Arztwahl nur freiwillig verzichten wollen und nicht aufgrund von irgendwelchen Strafen wie höhere Selbstbehalte. Ich bin aber überzeugt, dass die Ärztenetzwerke auch ohne diese Vorlage eine Zukunft haben werden.
Wer die freie Arztwahl mit Managed Care hätte behalten wollen, hätte mehr zahlen müssen. Rund 80 Rappen pro Tag hat hier Bundesrat Gesundheitsminister Alain Berset vorgerechnet. Wäre das unsozial gewesen? Die SP hat das Argument ins Feld geführt.
Es ist für die Personen unsozial, die in sehr schwierigen finanziellen Verhältnissen leben. Für die ist es ein Betrag. 300 Franken mehr pro Jahr, so muss man es sagen, nicht 80 Franken pro Tag. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, und das hat mich selber auch ein bisschen erstaunt, dass auch Leute, für die es jetzt finanziell tragbar wäre, diese 300 Franken mehr, aus grundsätzlichen Überlegungen gesagt haben, dieser Mechanismus, der gefällt uns nicht, wir wollen keine höheren Selbstbehalte.
Jetzt dieses Nein zu Managed Care, Toni Bortoluzzi, wenn denn so solche Ärztenetzwerke wirklich so gut sind, werden dann nicht die Nachfrage danach und der Markt es sowieso richten und die Gründung neuer Netzwerke so oder so ankurbeln, auch mit diesem Nein?
Also ich glaube, dass sich solche Netzwerke so oder so durchsetzen werden, aber es ist eine Frage der Zeit. Man wollte mit dieser Vorlage Frage, diesen Prozess, der im Gange ist, beschleunigen und damit eigentlich eine gewisse bremsende Wirkung gegenüber der Prämienbelastung realisieren. Das war die Idee und es war breit abgestützt. Also man konnte annehmen, dass das eigentlich eine bescheidene Vorlage, die ja übrigens mit der freien Arztwahl gar nichts zu tun hat. Die freie Arztwahl wäre auch mit dieser Vorlage gewährleistet. Es ist der Leistungsbezug, der etwas anders finanziert hätte werden müssen. Also diese freie Arztwahldiskussion ist eine absurde Lüge, würde ich sogar behaupten, im Zusammenhang mit dieser Vorlage. Aber diese Netzwerkstrategie, wenn man so will, im Gesundheitswesen, die wird sich, davon bin ich überzeugt, früher oder später durchsetzen. Leider erst später. Das ist das Problem.
Also ist die Schweiz nicht unfähig, ihr Gesundheitswesen zu reformieren?
Ja, das scheint der Fall zu sein. Die ganzen Sozialversicherungsbereiche im Rahmen des Obligatoriums stellt man halt immer wieder fest, dass es außerordentlich schwierig ist, Korrekturen anzubringen. Und das hat sich auch hier wieder einmal gezeigt. Früher war es die berufliche Vorsorge, obwohl die Notwendigkeit in vielen Bereichen unbestritten ist, hat man Mühe, solche Korrekturen durchzusetzen.
Und von Toni Bortoluzzi, SVP, und Silvia Schenke, SP, gleich weiter zu unserer Außenstation im Café Federal, zu Elisabeth Pestalozzi. Bei ihr ist jetzt Jacques Dehalle, noch FMH-Präsident. Die Ärztevereinigung war ja gegen die Vorlage, gegen Managed Care, gehört also heute zu den Gewinnern.
Ja, Jacques Dehalle, mit diesem Nein zu Managed Care, was gewinnt man mit diesem Nein?
Freude für die Referenten, für die Leute des Referendums zuerst natürlich, aber ganz wesentlich für die Patienten, die Patientinnen. Sie gewinnen, sie behalten die Möglichkeit, selber den Arzt, die Ärztin auszuwählen. Die freie Arztwahl ist ganz klar im Zentrum der Kampagne gewesen und die Zahlen, die jetzt zirkulieren, sind sehr hohe Zahlen, eine sehr große Mehrheit für den Beibehalt der freien Arztwahl.
Aber mit diesem Nein zur Managed Care-Vorlage setzen sich da die FMH-Ärzte nicht dem Vorwurf aus, dass sie eigentlich gar nie irgendwas reformieren wollen, dass sie gar nie etwas tun wollen gegen die steigenden Kosten im Gesundheitswesen?
Das glaube ich gar nicht. Was hier passiert ist, mit dieser Vorlage, ist eine sozusagen Verfälschung der Vorlage in den letzten Wochen der parlamentarischen Debatte mit dieser finanziellen Bestrafung, mit dieser Busse für die Freiheit, für die freie Arztwahl. Mit solchen Methoden erreicht man natürlich nichts. Aber mit Konsens, mit Diskussionen, wie das Departement des Inneren jetzt initiiert, da können wir sicher wichtige Reformen durchbringen, nötige Reformen durchbringen. Und ich wäre gar nicht so pessimistisch. Ich glaube wirklich, dass die Patienten heute sehr viel gewonnen haben mit dem Beibehalt der freien Arztwahl.
Was heißt denn das konkret? Wie müssten künftige Reformen aussehen? Befürworter und Gegner waren sich ja eigentlich einig. Integrierte Netzwerke sind was Gutes, aber bitte nicht so. Also wie muss es weitergehen?
Also für uns, für die Ärzte, für die FMH, ist es klar, Medizin ist eine Sache von Menschen. Arzt, Ärztin auf einer Seite, Patient, Patientin auf der anderen Seite. Es geht ganz hauptsächlich um Medizin, Qualität der Medizin und Menschen. Die finanziellen Fragen, die finanzielle Bestrafung von nötigen Behandlungen etc., das darf nicht sein. Und finanzielle Sorgen, Kosten, alles was schon wichtig ist, kommt nach dem menschlichen Aspekt. Und das ist für uns wichtig, wenn das berücksichtigt wird. Dann sind wir auf einer ganz konstruktiven Schiene.
Es sind ja schon verschiedene Ideen jetzt rum. Das nächste, über das wir wohl abstimmen werden, ist die Einheitskasse. Ist denn das die Lösung?
Einheitskasse hat nichts mit der Finanzierung des Gesundheitswesens und auch nichts mit der Qualität der Medizin, mit dem freien Zugang zur Behandlung. Einheitskasse ist eine Frage von Organisation. Offenbar funktioniert das jetzige System nicht gut mit den Kassen. Wie das System verbessert werden soll, wird die FMH noch entscheiden. Wir haben keine definitive Meinung dazu. Die Einheitskasse ist eine Möglichkeit.
Jacques de Hallo, zum Schluss Ihre persönliche Bilanz dieses Abstimmungssonntags. Sie waren zuerst dafür die Vorlage, dann dagegen. Da haben Sie viel Kritik eingesteckt und am Schluss haben Sie sogar das FMH-Präsidium vielleicht auch deswegen ein Stück weit verloren. Was ist Ihre persönliche Bilanz?
Also ich glaube nicht, dass der Verlust des FMH-Präsidiums deswegen passiert ist. Meine jetzige Position ist die Position von die ganz große Mehrheit der Ärzteschaft und ich vertrete die Ärzteschaft. Was jetzt passieren will, ist noch natürlich offen politisch. Mein Nachfolger wird das sehr gut machen können.
Jacques de Hallo, besten Dank.
Jacques de Hallo war das, der ist noch bis am 6. Dezember FMH-Präsident. Danach übernimmt Jürg Schlup das Präsidium. Wir haben Resultate aus dem Kanton Schaffhausen. Bausparen, nein. Staatsverträge, nein. Und auch Managed Care sagt die Schaffhauser Stimmbevölkerung, nein. Und die Online-Redaktion von Schweizer Radio DRS sortiert und ordnet die Zahlen und Resultate. Diese Ordnung gibt's übersichtlich, samt Karte, laufend aktualisiert, online auf drs.ch. 10:10. Neutralität, Identität, Ohnmachtsgefühle, Misstrauen gegen die Verantwortungsträger, das Stichworte zur Initiative Staatsverträge fürs Volk, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, AUNS. Eine Vorlage, die also irgendwie auch das Bauchgefühl anspricht und die nun ebenfalls abgelehnt werden dürfte gemäß Trendrechnung. Zwei Pirmin sind nun bei Pascal Krauthammer, nämlich SVP-Nationalrat Pirmin Schwander von der AUNS und Pirmin Bischof Ständerat CVP.
Ja, Pirmin Schwander, die Champagnerflaschen müssen wohl im Kühlschrank bleiben. Ihre AUNS-Staatsvertragsinitiative erleidet laut SRG Trendrechnung nämlich Schiffbruch. Wie enttäuscht ist man da als Vater der Initiative?
Wenn man eine Niederlage erfahren muss, dann ist man immer enttäuscht. Man muss überlegen, weshalb die Niederlage gekommen ist. Und ich muss sagen, es ist uns leider nicht gelungen, unsere eigenen Leute zu überzeugen von unserem Anliegen. Deshalb sind auch nicht so viele Leute abstimmen gegangen. Und das müssen wir jetzt analysieren und überlegen für die nächsten Abstimmungen, was wir falsch gemacht haben.
Sie sagen also, das Thema der Abstimmung war zu abstrakt, Ihrer Meinung nach?
Es wurde an Podiumsdiskussionen immer wieder gesagt, dass die Mitsprache in der Außenpolitik sehr wichtig sei, vor allem für die Zukunft sehr wichtig sei, in Agrarfreihandel, Energieabkommen und dass das automatisch kommen würde bei diesen zwei Abkommen. Aber wir konnten die Emotionen nicht wecken. Es war nicht so ein emotionales Thema, weil es ging ja generell um die Frage mehr Mitsprache, ja oder nein, aber nicht, worum es genau, bei welcher Vorlage es genau ging.
Pirmin Bischof, als CVP-Ständerat haben Sie sich gegen die Staatsvertragsinitiative ins Zeug gelegt. Sie gehören heute zu den Gewinnern. Warum eigentlich, denken Sie?
Ja, ich bin natürlich sehr froh über den Entscheid des Schweizer Volkes, über diesen doch sehr deutlichen Entscheid. Das Volk hat heute gesagt, dass die schweizerische Ordnung, worüber das Volk abstimmt, worüber nicht, dass das in Ordnung ist. Wir sind ja heute schon das Land in Europa, in dem das Volk mit Abstand am meisten mitbestimmen kann, namentlich auch bei den Staatsverträgen. Wenn wir jetzt diese Allgemeinklausel eingeführt hätten, wie sie die Initianten wollten, hätten wir die Wirtschaft in diesem Lande in schwerem Umfang gefährdet, weil ganz einfach gesagt, praktisch jeder Staatsvertrag künftig möglicherweise vors Volk käme. Und Rechtsunsicherheit, das kann sich unsere Wirtschaft nun wirklich nicht leisten.
Nebst diesen Argumenten, welche Rolle hat das Geld gespielt, Pirmin Bischof? Die Wirtschaft hat ja Millionen in diesen Abstimmungskampf gebuttert.
Ja, ich glaube, beide Seiten hatten sehr potente Geldgeber. Das Geld hat sicher nicht den Ausschlag gegeben. Es war schon eine Aussage der Bevölkerung, dass man pragmatisch eben abstimmt in der Schweiz und nicht ideologisch. Und es hat eigentlich niemand darlegen können, dass irgendetwas heute nicht stimmt. Die Hauptbeispiele der Gegenseite haben nicht gestimmt. Ich meine, ein EU-Beitritt oder ein NATO-Beitritt, irreal heute, aber die kämen beide ohnehin vors Volk. Und der IWF-Kredit, der möglicherweise gesprochen wird, der käme in beiden Fällen nicht vors Volk, auch nicht mit der Initiative.
Pirmin Schwander, haben Sie falsche Argumente ins Feld geführt?
Wir haben die genau richtigen Argumente ins Feld geführt, nämlich die Abstimmung in Zukunft, IWF, Agrarfreihandel, Energieabkommen, das sind sehr wichtig, das ist uns im Abstimmungskampf versprochen worden, dass das automatisch jetzt in Zukunft zur Abstimmung gelangt. Und die Economy Suisse, die Wirtschaft hat natürlich Millionen eingesetzt, nicht gegen die Argumente für oder gegen die Argumente, sondern einzig und allein gegen unsere Organisation, gegen die AUNS. Das ist Ihnen leider gelungen und das müssen wir künftig in Betracht ziehen. Und unsere Ausgaben waren sehr beschränkt. Wir waren immer noch der Meinung, dass eben Demokratie nicht mit Millionen zu gewinnen ist.
Sie sagen jetzt, ist das Stimmfox erteilt euch wahrscheinlich eine Absage. Wird es nun stiller werden, auch um die AUNS, Herr Schwander?
Wir haben am letzten Freitag beschlossen, das Referendum zu ergreifen gegen die EZ. Diesmal konkret gegen die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich. Also ist sehr wichtig jetzt, dass wir diese Rechte entsprechend wahrnehmen, die uns gesagt wurden, immer wieder gesagt wurden, das sei ja in Ordnung.
Ja, uns bleibt also aktiv trotz Niederlage heute. Das war Pirmin Schwander und es war auch Pirmin Bischoff. Und nun noch zur letzten Vorlage Bausparen. Da ist nun Christian von Burg bei mir im Studio, der Vorlagen betreue. Das Volk sagt auch das zweite Mal Nein zum vergünstigten Bausparen. Die möglichen Steuerabzüge bei dieser zweiten Initiative waren aber nicht mehr so hoch. Trotzdem ein Nein. Warum?
Ja, die Abzüge in der Steuererklärung waren zwar weniger hoch, dafür wäre es für die Kantone eben auch verbindlich gewesen, das Bausparen dann auch einzuführen. Und das hätte nach Berechnung der Behörden zu Steuerausfällen von mehreren hundert Millionen Franken geführt und das jedes Jahr. Ich denke, entscheidender für den deutlichen Ausgang war aber wohl das Argument, dass vor allem die Reicheren von der Vorlage profitiert hätten. Weil um überhaupt Bausparen zu können, braucht man ja erstmal Geld, das man dann jeden Monat zur Seite legen kann. Und wer das in größerem Umfang tun kann, hätte wegen der Steuerprogression deutlich mehr profitiert als die kleinen Einkommen. Es geht also vor allem ums Steueroptimieren. Dieses Argument von der linken Seite, das wurde bis weit ins bürgerliche Lager geteilt. Und schließlich glaube ich, dass das Volk es einfach auch als Zwängerei empfand, nach nur 3 Monaten nochmals über die fast gleiche Vorlage abzustimmen.
Vielen Dank für diese erste Einschätzung, Christian von Burg. Nun gehen wir nach Griechenland an diesem Wahl- und Abstimmungssonntag. Am 6. Mai hatte Griechenland ja schon einmal gewählt, doch die Parteien konnten sich danach nicht auf eine Regierung einigen. Darum ist heute noch einmal Wahltag. Rund 10 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Eines, das dann auch in der Lage ist, eine handlungsfähige Regierung zu bilden. 32 Parteien treten insgesamt zur Wahl an. Nach Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der konservativen Nea Dimokratia und den radikalen Linken Syriza. Ich fragte vor dieser Sendung Werner van Gent in Athen, gibt es schon irgendwelche Trends?
Nein, die letzten Umfragen sind vor 2 Tagen abgehalten worden. Allerdings durften die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Aber ich hatte die Gelegenheit, ein Auge drauf zu werfen. Und da ist es tatsächlich so, dass die eine Umfrage gibt beide ungefähr 29% und eine zweite Umfrage gibt der Nea Dimokratia eine leichte Führungsrolle. Aber wie gesagt, das ist im Bereich des statistischen Fehlers. Da würde ich sagen, man kann noch gar nichts sagen.
Was würde denn passieren, falls die konservative Nea Dimokratia gewinnen würde?
Also wenn Sie gewinnen, dann bekommen Sie den Bonus von 50 Parlamentssitzen und damit und zusammen mit der PASOK werden Sie dann wahrscheinlich dieses Mal eine Regierung bilden können.
Mit welchen Folgen?
Das wäre dann die Fortsetzung des Abkommens mit Europa. Allerdings, beide Führer, Venizelos und Samaras, haben schon angedeutet, dass sie auf jeden Fall eine Verlängerung der Fristen bekommen wollen und dass sie das Abkommen nochmals genau überarbeiten möchten. Aber es wäre eine kontinuierliche Lösung.
Sie haben gesagt, es sieht nach einem Patt aus derzeit. Was würde passieren, wenn die radikale Linke heute gewinnen würde?
Das wäre dann schwieriger, denn die radikalen Linke können eigentlich mit keiner anderen Partei regieren. Also es wäre ziemlich ausgeschlossen, mit der PASOK, mit den Sozialisten weiterzuführen, weil die Linke sagen, die PASOK hat das Land in den Ruin getrieben. Da kann man nicht plötzlich eine Regierung bilden. Die Kommunistische Partei Griechenlands hat von Anfang an gesagt, sie werden nicht mitregieren mit dem Syriza, mit dem Bündnis. Und dann bleiben noch die extremen Rechten, die Faschisten und eine rechtsextreme Gruppierung. Auch das, finde ich, wäre ziemlich aussichtslos.
Griechenland, das haben Sie jetzt skizziert, braucht wirklich dringend eine stabile Regierung. Sonst gibt es ja auch kein Geld mehr aus Europa. Was denken Sie, wird dieser Druck die Bildung einer Regierung positiv beeinflussen, dass man weiß, jetzt geht es wirklich ums Eingemachte?
Ja, ich habe einige Leute getroffen, die eigentlich überhaupt nicht konservativ sind und die gesagt haben, wir werden jetzt für die Konservativen einlegen, damit auch die PASOK reinkommt und damit wir eine Regierung haben, die eben das abwendet, was alle befürchten, nämlich einen Austritt aus der Währungsunion. Insofern sehe ich da eine gewisse Dynamik. Es ist möglich, dass man effektiv sagt, wir werden jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und das tun, was wir eigentlich nicht gern tun würden. Wir werden für die Nea Dimokratia wählen.
Man spricht ja heute von einer Schicksalswahl für Griechenland. Haben Sie das heute beim Weg ins Büro gespürt bei den Leuten?
Also ich war nur mit dem Taxi unterwegs und der Taxifahrer war sehr schweigsam, hat gesagt, wir werden sehen, ich weiß es auch nicht. Und diesen Satz, ich weiß es auch nicht, den habe ich in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass die Leute wirklich irgendwie ratlos sind. Sie wissen, es braucht eine Regierung, aber sie wissen auch, alleine kann man nicht viel machen dafür. Und es ist natürlich auch eine Ratlosigkeit, die daher kommt, dass die Politiker, die jetzt gewählt werden sollen, also zum Beispiel Samaras und Venizelos, die sind hauptverantwortlich dafür, dass das Land in dieser Situation ist.
Das sagt Werner van Gent in Athen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.